Wir haben zu wenig junge, zu wenig innovative Unternehmen. Und das ist auch die große Gefahr, die ich sehe. Wir halten gerne an alten Dingen fest. Es ist absurd, auf der einen Seite zu sagen, ja, wir müssen die Elektroautos subventionieren, damit die entsprechend günstig sind, aber gleichzeitig dann mit einer Dieselsubvention die Verbrenner, die mit Diesel fahren, weiterhin günstiger machen. Wir geben zu wenig Geld für Kinder aus. Kinderbetreuung, Bildung insgesamt. Das macht es schwer, für Eltern zu arbeiten. Die fehlen uns dann auch am Arbeitsmarkt. Das bedeutet aber auch, dass die Kinder zu wenig Chancen auf Integration haben.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Macht was Podcast. Heute habe ich eine Frau an Bord, die, ich würde fast schon behaupten, eine der wichtigsten Funktionen bei uns in der Bundesrepublik hat, wenn es darum geht, Wirtschaft zu verstehen und insbesondere vielleicht auch die politischen Aktivitäten im Bereich Wirtschaft zu steuern. Zu Gast ist Frau Professor Dr. Schnitzer. Frau Monika Schnitzer ist Professorin an der Hochschule, aber insbesondere ist sie die Vorsitzende des Deutschen Sachverständigenrates und sie berät unter anderem, fast hätte ich gesagt, Helmut Kohl, ist mir, der ist ja nicht mehr an Bord, aber der hatte solche Beratungen auch. Also Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, würde ich mal behaupten, sind ihre Top-Ansprechpartner in der Politik. Und wenn was schief läuft, Frau Schnitzer, dann rufen Sie doch auch mal im Kanzleramt an und sagen, Mensch Olaf, das mit der Wirtschaftspolitik, da müssen wir nochmal drüber reden, oder? Frau Schnitzer, herzlich willkommen.
So ähnlich sieht es aus, ja genau. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, habe ich was vergessen in der Vorstellung oder ist es genau so, wie ich es beschrieben habe?
Ja, tatsächlich, vielleicht sollte man es noch ein bisschen erweitern. Denn als der Sachverständigenrat eingerichtet worden ist, da ging es schon darum, erstmal der Politik zu zeigen, wie ist die wirtschaftliche Lage, wie entwickelt sich die Wirtschaft, gibt es da möglicherweise irgendwelche Friktionen, muss man darüber nachdenken, dass man da irgendwo nachsteuern muss. Das war schon die Hauptaufgabe. Aber gleichzeitig, das ist interessant, steht schon auch im Gesetz, dass es darum geht, auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und deswegen sieht man uns auch viel in den Medien, gerade jetzt, wo so viele Krisen waren. Wir geben Interviews, wir werden befragt, wir sitzen auch in Talkshows, wir gehen raus und halten Vorträge und zwar wirklich, um die Öffentlichkeit zu erreichen und denen zu erklären, was passiert in unserem Land, wie läuft die Wirtschaft, was kann man vielleicht anders tun, um auf die Weise jedem auch die Chance zu geben, sich so zu informieren, dass er bei der nächsten Wahl auch weiß, wie ist das einzuschätzen, was da passiert ist.
Das heißt, Sie beraten einerseits die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen und auf der anderen Seite informieren Sie auch das Volk.
Ja, genau, das ist die Idee. Gleichzeitig, wenn wir beraten, darf man sich das nicht so vorstellen, dass wir sagen, Herr Bundeskanzler, so sollten Sie es jetzt machen. Das ist explizit so nicht erwünscht, sondern also schon vom Gesetz her nicht so vorgesehen. Wir sollen nicht sagen, das genau ist jetzt der Plan, der zu befolgen ist, sondern dass an der Stelle wir Optionen aufzeigen und die Optionen auch diskutieren. Und zwar, das ist ganz wichtig, anhand der wissenschaftlichen Literatur, anhand von Studien. Also an der Stelle versuchen, ein wirklich objektives, wissenschaftlich fundiertes Bild zu zeichnen und Optionen vorzustellen, die dann eben Möglichkeiten aufzeigen, wie man mit der Lage umgehen kann und sie verbessern kann. Darum geht es ja natürlich immer.
Da fallen mir sofort zwei Fragen ein. Sie sagen, es steht im Gesetz. Das haben Sie jetzt irgendwie ein, zwei Mal erwähnt. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Gesetz, das besagt, die Bundesregierung muss sich beraten lassen von Leuten, die Ahnung haben, sozusagen im Bereich Wirtschaft.
Ja ganz genau. Das ist tatsächlich vor 61 Jahren eingerichtet worden. Wir haben im letzten Jahr unser 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Und was zum Beispiel auch dabei ganz klar ist, die Regierung muss schon reagieren. Die kann jetzt nicht einfach nur sagen, manchmal tut sie das, naja, also was interessiert mich das, aber sie muss konkret reagieren und das ist verankert im sogenannten Jahreswirtschaftsbericht. Die Regierung legt einmal im Jahr einen Jahreswirtschaftsbericht vor. Das wird vorbereitet vom Wirtschaftsministerium, aber dann wird das natürlich auch von allen anderen beguckt und die müssen dem auch zustimmen. Und in diesem Jahreswirtschaftsbericht reagieren die ganz konkret auf das, was wir in unserem Jahresgutachten, das wir einmal im Jahr erstellen, geschrieben haben und sagen dann, der Sachverständigenrat sagt dies und jenes, das sehen wir auch so. Oder aber das sehen wir ganz anders und auf die Weise hat man schon gleich einen Diskurs.
Und jetzt ist es ja so ein bisschen so, wenn ich Kanzler wäre, was jetzt viele Leute wahrscheinlich nicht so gut fänden würden, aber ist mal also hypothetisch gesagt, dann würde ich gucken, ich suche mir Beratung mit möglichst hohem Kompetenzlevel plus aber jemand auch, der oder die mich politisch mag, beziehungsweise so ein bisschen auch in meine Richtung denkt. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also berufen werden Sie ja tatsächlich von der Bundesregierung. Also die Bundesregierung stellt den Sachverständigenrat sich selbst zusammen. Das heißt, wenn Sie morgen sagen, das macht alles gar keinen Sinn, was die da veranstalten, dann könnte es auch sein, dass nächstes Jahr dann jemand anders da den Vorsitz des Rates übernimmt, oder?
Ja, tatsächlich ist es, wäre das genau das Modell in den Vereinigten Staaten. Da gibt es einen sogenannten Council of Economic Advisors. Jeder Präsident, bisher waren es ja nur Präsidenten, der ins Amt kommt, der stellt sich diesen Rat zusammen. Die sitzen dann im Weißen Haus, nehmen an den Kabinettssitzungen teil und spielen eher im Hintergrund. Das heißt, die beraten wirklich jetzt hands-on jeden Tag den Präsidenten und seinen Stab darüber, was ansteht. Und zwar zielgerichtet auf das Ziel hin, was der Präsident, was die Regierung eben erreichen will. Das ist bei uns anders. Wir sind ein unabhängiges Gremium, aber wir werden von der Regierung berufen. Jetzt will ich erklären, wie das funktioniert. Wir werden berufen für 5 Jahre. Und zwar jedes Jahr quasi eine neue Person. Wir sind 5 Leute. Das heißt, jedes Jahr eine neue Person. Die Amtszeit kann verlängert werden, nochmal 5 Jahre. Aber das kann natürlich insbesondere heißen, dass man in einer Regierung berufen worden ist, die gar nicht mehr im Amt ist. Ich bin in der Vorgängerregierung berufen worden. Meine Verlängerung steht, wenn sie denn stattfinden sollte, im nächsten Jahr an. Dann kann sich die neue Regierung überlegen, ob sie mich tatsächlich verlängern will. Aber ich bin tatsächlich von der letzten Regierung berufen worden. Und so ist das bei den anderen auch. Insofern also, in dem Moment, wo man jemanden neu beruft, hat die Regierung natürlich Einfluss, wen sie da haben möchte, aber sie muss auch mit denen leben, die aus der Vorgängerregierung noch da sind. Und wenn es da einen Wechsel gab, dann passt das vielleicht oder passt das nicht. Im
Ja.
Übrigen würde ich bei uns in Anspruch nehmen, dass wir tatsächlich erstmal wissenschaftlich fundiert auf die Sache schauen und ja, uns so weit wie möglich neutral verhalten.
Ja. Wissenschaftlich fundiert ist quasi das nächste sehr gute Stichwort. Denn wir nehmen ja jetzt auf, es ist Mitte Januar 2024. Ausgestrahlt wird dieser Podcast wahrscheinlich das erste Mal irgendwann im Februar 2024. Und Podcasts werden ja auch dann ein bisschen längerfristig gehört. Deshalb kurz zur Einordnung. Anfang diesen Jahres, die Bauern protestieren, Autobahnen werden blockiert, die Gewerkschaft der Lokführer streikt, weil die weniger arbeiten und mehr Geld oder beides möchten. Insgesamt wirkt die Stimmung in Deutschland so ein bisschen katastrophenmäßig. Nichts funktioniert so richtig. Die Ampel kommt nicht, die Ampelregierung kommt nicht so richtig zu Potte. Das ist so das Gefühl, was gerade auch in den Medien zum Teil übertragen wird. Wenn Sie da jetzt als Wissenschaftlerin darauf schauen und ja auch als Beraterin dieser Ampelregierung, was würden Sie sagen, wenn Sie sagen müssen, in 3, 4 Sätzen, wie ist eigentlich die wirtschaftliche Situation in Deutschland? Ist es so dramatisch, wie es empfunden wird, oder ist eigentlich alles gar nicht so schlimm?
Wir sind in einer Situation, wo wir einfach sehr stark noch geprägt sind von den Krisen, die wir in den letzten Jahren haben. Die Krisen sind nicht wegzuleugnen. Wir hatten eine Pandemie, wir haben eine Energiekrise, wir haben geopolitische Spannungen. China steht auf dem Programm, weiß man nicht, wie sich das entwickeln wird. All das macht die Lage momentan nicht einfach. Gleichzeitig muss man einfach sagen, was im nächsten Jahr sich entwickelt, das liegt auch ganz stark in unserer Hand. Ja, wir können nicht von uns aus direkt steuern, welche Kriege es geben wird, einen Nahostkonflikt, so wie wir ihn gerade erleben. Das passiert, das können wir im Moment nicht unmittelbar verhindern oder beeinflussen. Aber wir können uns darauf einstellen, wie wir denn mit diesen Krisen umgehen. Das ist, glaube ich, auch die ganz zentrale Herausforderung für das nächste Jahr.
Ja, das heißt, Sie würden sagen, im Prinzip, es gibt Herausforderungen, aber die sind nicht unlösbar und ein Großteil der Lösungen liegen quasi in unserer eigenen Hand und nicht in der.
Ja, das muss zumindest unser Anspruch sein. Wir können jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, alles schlimm, jetzt jammern wir ein bisschen vor uns hin. Nein, das ist ja genau unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, als Regierung dafür zu sorgen, dass wir möglichst gut mit der Situation zurechtkommen. Aber an der Stelle will ich auch betonen, das ist die Aufgabe von uns allen. Es ist insbesondere auch die Aufgabe der Wirtschaft. Die kann sich auch nicht zurücklehnen und sagen, Regierung, macht ihr mal für uns, dass es uns gut geht. Nein, am Ende sind die Unternehmen gefragt, die Unternehmer, die Unternehmerinnen, dass es wirklich vorangeht.
Ja, wenn Sie auf die Themen draufschauen, wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie gerade den Bauernprotest. Letztes Jahr gab es Themen, weiß ich nicht, es wurde ein Heizungsgesetz lange, lange diskutiert und dann verabschiedet. Das Thema Grundsicherung war ein Riesenthema. Dann gab es den Haushalt, der vom Verfassungsgericht gekippt wurde Ende des Jahres. Also ich so als neutraler Außenbeobachter denke manchmal so, könnte es vielleicht sein, dass insgesamt die Stimmung im Land besser wäre, wenn wir vielleicht an der Spitze auch handwerklich einen anderen Job machen würden? Also mal so als Beispiel, dass man sich innerhalb der Koalition wegen der Kindergrundsicherung so intensiv behakt, ist ja ein Kommunikationsthema wahrscheinlich, vielleicht auch ein Teil Wahlkampf. Was anderes, der Haushalt, wenn der nicht verfassungskonform ist, da sitzen ja ein paar Experten auch um den Finanz- und den Wirtschaftsminister und auch um den Kanzler drumherum, die sagen können, Mensch, da ist irgendwie ein Thema. Nehmen Sie auch solche Sachen wahr und ist es vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht auch Ihre Aufgabe zu sagen, Freunde, was ihr inhaltlich macht, ist vielleicht gut oder auch schlecht, aber wie es kommuniziert, wie es handwerklich umsetzt, das sorgt extrem für schlechte Stimmung. Und man sagt ja zum Beispiel an der Börse auch, 50% ist Psychologie.
Da sprechen Sie was ganz, ganz Wichtiges an. Also schlechte Stimmung ist, egal wie die Situation an sich ist, ist einfach schon mal Gift, weil für die Menschen heißt das typischerweise, dann halten sie sich erstmal mit ihren Käufen zurück, weil sie denken, wissen wir, wie es weitergeht, ob ich meinen Arbeitsplatz behalte, ob ich Lohnerhöhungen dieses Jahr wirklich zu erwarten habe, all sowas, das frustriert die Leute und ja, hält sie beim Kaufen zurück. Das ist schon mal schlecht. Für die Unternehmen aber gilt das erst recht, weil die gar nicht wissen, soll ich jetzt investieren, kommt die Unterstützung, die vielleicht versprochen wurde für die Transformation hin zur Klimaneutralität, habe ich mit den Subventionen noch zu rechnen. Auch die werden an der Stelle sehr vorsichtig und das ist auch schlecht. Aber lassen Sie mich vielleicht auf die Punkte eingehen, die Sie genannt haben. Was ist da jetzt handwerklich schlecht? Was ist kommunikativ schlecht? Und lassen Sie mich gleich mal mit dem Elefant im Raum anfangen. Das ist die Geschichte mit dem Haushalt. Ich war gestern gerade tatsächlich in Berlin, bei der Anhörung von Sachverständigen für die Haushaltsberatung, also im Haushaltsausschuss, wo der Haushalt für 2024 beraten wurde und wo es eben darum ging, ob die Sparmaßnahmen, die die Regierung sich jetzt ausgedacht hat, in den letzten Wochen, ob die passend sind, verfassungsmäßig sind und so weiter. Und warum sind wir in der Situation gelandet? Wir sind in der Situation gelandet, weil das Bundesverfassungsgericht im November gesagt hat, so wie die Regierung Haushalte aufgestellt hat, das ist nicht verfassungsmäßig. Und warum ist man wiederum in dieser Situation gelandet? Lassen Sie mich das vielleicht mal ganz kurz erläutern. Wie ging es am Anfang der Koalitionsverhandlungen los? Da sind drei Parteien zusammengekommen, die unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Vorstellungen haben, unterschiedliche Wählergruppen auch bedienen. Die einen wollten Transformation vorantreiben, haben gesagt, dafür muss auch investiert werden, dafür braucht es auch Unterstützung. Stahlindustrie, wenn die klimaneutral werden soll, das kostet unglaublich viel Geld, das muss man vielleicht auch unterstützen. Und es gab eine andere Partei, die gesagt hat, mit uns keine Steuererhöhung und mit uns unbedingt Einhaltung der Schuldenbremse. Das passt nicht notwendigerweise zusammen. Und an der Stelle hat man sich dann auf einen Kompromiss geeinigt, der eben schwierig war, indem man gesagt hat, ja, okay, wir wollen schon diese ganzen Maßnahmen unterstützen. Aber wir zahlen das dadurch, dass wir Mittel, die wir für die Corona-Pandemie haben, aufnehmen können, um da die Schwierigkeiten abzufedern, indem wir die jetzt umwidmen und sagen, jetzt geben wir halt das, was wir nicht gebraucht haben, dafür die Schulden, die wir dafür nicht wirklich haben, machen müssen. Das ist ja kein reales Geld gewesen, das waren Schuldenmöglichkeiten. Die nehmen wir jetzt und stecken die in den Klima- und Transformationsfonds. Das ist also das, wo am Ende das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, na, das geht nicht. Man kann für eine Notlage Schulden aufnehmen. Ja, das sieht die Schuldenbremse vor, aber man kann das Geld nicht umwidmen für was anderes. Und ich glaube, hier liegt schon mal genau der Grund, warum wir in dieser heiklen Situation, in dieser heiklen Haushaltssituation jetzt sind, weil sich die Koalitionspartner am Anfang nicht haben darauf verständigen können, einen Haushalt so aufzusetzen, dass er verfassungskonform ist, dass jeder sagt, okay, hier müssen wir uns genau überlegen, wollen wir dafür Geld ausgeben? Und gleichzeitig man auch zugesteht, manche Dinge kosten Geld, dann muss man dafür vielleicht auch Steuern erheben, Abgaben erheben. Können wir gleich überlegen, welche das sein könnten. Und ja, vielleicht kann man die Schuldenbremse eben doch nochmal für ein Jahr länger aussetzen, wenn wir in einer Notlage sind, die immer noch anhält.
Jetzt ist es so, dass wir quasi das Problem beschrieben haben, aber ich sag mal so, als der Haushalt gemacht wurde, dann im Herbst letzten Jahres, da war das ja bekannt, sozusagen. Also man hat es ja, ich glaube, ich habe irgendwie Herrn Habeck, der ja viele gute Reden jetzt in letzter Zeit gehalten hat, hat in einer Rede auch gesagt, naja, wir sind eigentlich in der Situation, weil die Union hat ja geklagt irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht. Also eigentlich ist ja die Union schuld. Und das, ich muss sagen, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil so ein bisschen so wie, oh, jetzt bin ich mit der Hand in der Keksdose erwischt worden und der auf die Hand gehauen hat, der ist jetzt schuld, dass es weh tut. Irgendwie, ganz so ist es ja nicht. Wenn wir uns die Situation angucken, die Koalitionsverhandlungen, das habe ich verstanden, aber im Herbst letzten Jahres hätte man dann einfach hart sagen müssen, okay, wir sehen diese Aufgaben und wir müssen jetzt entweder verzichten wir auf irgendwelche Transformationszuschüsse oder wir führen einfach mal eine richtige Erbschaftssteuer ein, beispielsweise.
Ja, also an der Stelle zu sagen, erstmal, wer ist an dem Schlamassel schuld, dass das Ganze vor dem Verfassungsgericht für nicht verfassungsgerecht eingeschätzt worden ist. Ich denke, da ist die Koalition insgesamt verantwortlich. Wir haben einen Finanzminister, der das letztlich absegnet. Wir haben einen Kanzler, der drauf schauen muss. Also wir haben einen Wirtschaftsminister. Da sind wirklich alle Parteien an der Stelle involviert gewesen und in der Gesamtverantwortung. Ich glaube nicht, dass wir es an der Stelle einer Person an sich zuschreiben sollten. Oh, aber es kann an der Stelle auch keiner die Hände in Unschuld waschen und sagen, ja, also eigentlich wollte ich gar nicht und jetzt habe ich mich halt dahin reißen lassen. Nein, also am Ende muss man auch gemeinsam diese Verantwortung übernehmen. Das ist übrigens etwas, was ich nochmal zu Ihrer Frage von vorhin nachtragen möchte. Die Kommunikation, Sie hatten ja auch nach der Kommunikation gefragt. Ich glaube, wenn man sich auf etwas verständigt hat, da können wir gleich wieder über den Haushalt reden, auch über die Bauernproteste. Wenn man sich auf etwas verständigt hat, auf einen Kompromiss, dann ist es eben auch wichtig, dass man den gemeinsam vertritt und nicht in dieser Beratung sagt, okay, jetzt verständigen wir auf was und dann vor die Kamera tritt und sagt, aber eigentlich war ich damit gar nicht so glücklich und wenn jetzt die Bauern protestieren, dann denke ich mir, haben Sie ja eigentlich einen Punkt, sollten wir vielleicht nicht machen, wir sollten doch woanders kürzen. Das geht einfach nicht. Man muss, wenn man sich auf einen Kompromiss verständigt hat, dann auch gemeinsam vertreten. Denn sonst sind wir ständig in dieser Wahlkampfsituation und das ist kein gutes Regierungshandeln.
Das, was Sie gerade sagen, ist ja ganz, ganz interessant, weil die Diskussionslinien sozusagen verziehen sich ja nicht nur zwischen den Parteien. Also bleiben wir mal bei den drei genannten Herren, Habeck, Lindner und Scholz, die da für ihre Parteien stehen, sondern sie ziehen sich ja zum Teil auch durch die Parteien, dass innerhalb der SPD die Hand gehoben wurde und gesagt wurde, jetzt haben wir gesehen, da soll gespart werden, irgendwo im sozialen Bereich. Das finden wir jetzt aber nicht gut. Dass auf der grüne Landwirtschaftsminister dann sozusagen das erste, die Sparvorschläge kommen raus, das erste, was er macht, ist auf der Bauernveranstaltung zu stehen und sagen, oh, ich verstehe euch völlig, da haben wir als Regierung vielleicht auch Käse irgendwie angestellt, das müssen wir nochmal wieder zurückändern. Also vielleicht müssen wir die alle mal irgendwie in eine Kommunikationsschulung schicken.
Ja, also auf jeden Fall muss man ganz klar sich über die Kosten im Klaren sein. Also wenn man nach außen hin völlig zerstritten auftritt, dann wirkt das natürlich auch auf die Bevölkerung nicht besonders gut.
Ja.
Das, glaube ich, kann man einfach so sagen.
Lassen Sie uns bisschen weg von der Politik, ein bisschen stärker wieder ins Fachliche kommen. Jetzt ist es ja so, es muss gespart werden an unterschiedlichen Stellen. Jeder, der einigermaßen realistisch unterwegs ist, wird auch sagen, es wird auch wieder Steuererhöhungen geben. meiner Meinung nach, in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten 18 Monaten an der einen oder anderen Stelle wird bestimmt was kommen. Wie ist Ihre Perspektive darauf? Die Schuldenbremse, die so intensiv diskutiert wurde und die von der einen Seite als der Goldstandard quasi dargestellt wird und auf der anderen Seite als das totale Innovationshemmnis. Wie gucken Sie auf dieses Instrument Schuldenbremse?
Ja, also lassen Sie mich erstmal was sagen zu dem Sparen und zu den Steuererhöhungen. Also tatsächlich ist das ja immer genau jetzt die Diskussion beim Haushalt. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Gehen wir jetzt damit um, indem wir sagen, wir sparen jetzt. Und da muss man sagen, die Möglichkeiten sind natürlich in der kurzen Frist auch gar nicht so groß. Lassen Sie mich das am Beispiel vom Bürgergeld nennen. Es wurde ja von einigen dann vorgeschlagen, jetzt sparen wir mal beim Bürgergeld, die kriegen ohnehin zu viel. Das ist wirklich sehr, sehr begrenzt noch möglich, weil Bürgergeld wird ja gezahlt zur Sicherung des Existenzminimums. Das ist verfassungsrechtlich einfach ganz klar. Da hat das Verfassungsgericht ganz klare Grenzen aufgezogen. Das heißt, da kann man jetzt nicht einfach sparen. Man kann sich darüber streiten, zu welchem Zeitpunkt dann der Inflationsausgleich stattfindet, der stattfinden muss, wiederum, um dieses Existenzminimum zu sichern. Aber man kann nicht einfach sagen, jetzt sparen wir da mal eben in größerem Umfang das Geld ein. Man kann sich darüber Gedanken machen, jetzt Steuern zu erhöhen. Da wissen wir wieder, welche Partei das massiv ablehnt. Lassen Sie mich das mal an einer Anekdote erläutern. Als wir vor einem Jahr über die Energiepreisbremsen gesprochen haben und für Gas und Strom den Menschen ja, Geld gegeben werden sollten zur Unterstützung bei den hohen Energiepreisen, da war ja das große Problem, dass man diese Überweisung nicht so richtig zielgenau machen konnte. Wir wussten, okay, manche Leute kommen mit diesen hohen Heizkosten, mit den möglicherweise sehr hohen Heizkosten nicht zurecht. Andere können sich das leisten. Und wir sind ja als Land ärmer geworden. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da im Überfluss Geld zu verteilen haben. Damals hat man deswegen, weil das Instrument, das zielgenau zu machen, nicht da war, gesagt, okay, es werden alle unterstützt. Und wir haben damals im Sachverständigenrat gesagt, ja gut, wir sehen ein, wir können es nicht zielgenau machen, aber wir könnten es im Nachhinein so ein bisschen korrigieren. Wir könnten sagen, die wirklich sehr gut verdienen, denen erlegen wir für diese Periode, in denen alle unterstützt werden, eine Abgabe auf. Wir haben das Energiesoli genannt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, so ähnlich wie halt bisher es diesen Soli gab, für die Allerreichsten. Und das würde so ein bisschen ausgleichen, weil die brauchen es wirklich nicht. Und in dem Moment, als wir unser Gutachten vorgestellt haben, hat der Finanzminister sich selbst auch vor die Kamera gestellt und hat gesagt, Steuererhöhung mit uns überhaupt nicht. Das zeigt also schon, wie die Diskussion da verlaufen ist. Also man hat sich noch nicht mal auf die Frage eingelassen, ist das vielleicht jetzt genau eine Möglichkeit, um ein Instrument, was einfach nicht gut ist, weil wir haben die Daten nicht, wir haben die administrativen, technologischen Vorgänge nicht, um das abzuwickeln, dass es zielgenau ist. Warum kann man das also dann nicht korrigieren mit einem temporären Energiesoli? Und da sieht man schon, wie schwierig es ist, sparen und Einnahmen erhöhen. Da gibt es einfach wirklich große Konflikte. Und am Ende muss man sagen, es sind einfach immer Verteilungskonflikte, die muss man ausdiskutieren. Das sehen wir jetzt bei den Bauernprotesten.
Ja, und wenn wir uns angucken, eine Frage, die mir da sofort einfällt, ist, bei den Allerreichsten sozusagen, das ist ja auch eine Formulierung, die relativ intensiv be benutzt wurde, auch in den letzten Wochen und Monaten und auch zum Beispiel beim Thema Elterngeld. Wo fängt dann aus Ihrer Perspektive sozusagen Reichtum an? Also ist es, ich sag mal so, der Handwerksmeister, der, ich weiß nicht, 100.000 Euro Bruttoeinkommen hat oder der Allgemeinmediziner oder die Allgemeinmedizinerin, die in der Liga unterwegs ist, sind das die Reichen, wo man sagt, da könnte man schon was drauflegen? Oder ist es eher, weiß ich nicht, die Familie Quandt, den Großteil vom BMW gehört, die da den Energiesoli würden zahlen wollen? Weil auf der anderen Seite haben wir ja ganz häufig diese Diskussion, dass sozusagen die Mitte, die das Land trägt, sozusagen schon so stark belastet ist. Und mich würden dazu Also einerseits natürlich ihre Perspektive und andererseits auch so ein paar Zahlen interessieren. Wo fängt dann die Mitte an? Wo fängt an? Wann ist man reich? Und wo glauben Sie, aus Ihrer Perspektive kann man dann sozusagen zum Beispiel den Reichen so ein Energiesoli zumuten?
Zumuten. Naja, also ich hätte es als eine Möglichkeit angesehen, es wirklich genau da anzuknüpfen, wo Menschen aktuell einen Soli noch zahlen müssen. Das fängt zwar bei keinem allzu hohen Betrag an, aber das ist ja dann also stufenweise und wirklich hoch oder also vollständig bezahlt wird dieser Soli ja erst dann bei einem wirklich sehr hohen Einkommen. Das ist wirklich eine Frage, ab wann denkt man, sind die Leute sehr reich? Das ist, liegt auch im Auge des Betrachters. Ich glaube, an der Stelle muss man sich einfach auch fragen, war es denn gerechtfertigt, auch Leute, die nicht ganz reich sind, zu belasten? Und da will ich nochmal auf das Thema zurückkommen. Wir sind in einer Krisensituation. Wir sind durch die Energiekrise insbesondere wirklich ärmer geworden. Schon vorher in der Pandemie sind wir wirklich ärmer geworden. Wir können das nicht einfach alles nur unseren Kindern übertragen und sagen, ja, also wir verschulden uns jetzt mal munter und dann bitte zahlt jedes künftig. Sondern an der Stelle musste uns klar sein, alle müssen irgendwie so ein bisschen federn lassen. Nur die Allerärmsten können das halt nicht. Insofern jeder, der mehr als wirklich ganz arm ist, ne? Der ist irgendwo schon gefordert und je reicher, umso mehr.
Ja, okay. Das heißt, also jetzt haben wir keine ganz konkrete sozusagen Einkommenssumme. Zusätzlich hat man ja auch nochmal das Thema nicht nur Einkommen, sondern auch Vermögen. Also wer hat eigentlich wie viel auf der hohen Kante, obwohl er jetzt vielleicht im letzten Jahr auch dann gar nichts verdient hat, er oder sie. Das ist ein Thema. Aber wenn ich so zwischen den Zeilen höre, dann ist es eher was, wo Sie sagen, da muss man sich vielleicht auch gesellschaftlich zu einigen und dazu muss man einen gesamtgesellschaftlichen Kompromiss finden. Wo sind so die Grenzen? Ab wann tragen die breiten Schultern mehr als die schwachen?
Ich denke, genau so muss man drüber nachdenken. Und weil Sie jetzt ganz konkret nach zwei, drei Sachen gefragt haben, Vermögenssteuer typischerweise, ne, das ist etwas, was die Studien einfach gezeigt haben, das bringt nicht viel für den Aufwand, den man da betreiben muss. Also das ist etwas, wo sich der Sachverständigenrat früher schon explizit dagegen ausgesprochen haben, eben mit Blick auf den unglaublichen Aufwand, um das zu ermitteln und dem, was dann dabei rauskommt, dass das nicht im großen Verhältnis steht. Ein anderes Thema ist vielleicht die Erbschaftssteuer. Das ist tatsächlich ein Thema, was man sich in Zukunft doch nochmal sehr viel genauer anschauen könnte. Und zwar insbesondere die Ungerechtigkeit, die es da gibt, weil Erbschaftssteuer, kleine Leute müssen Erbschaftssteuer zahlen mit bestimmten Freibeträgen, klar, auf alles, was ihnen so gehört. Jemand, der ein Unternehmen erbt, der ist von der Erbschaftssteuer deutlich, ja, im gewissen Umfang jedenfalls, deutlich befreit, immer mit der Maßgabe, dass der Betrieb weitergeführt wird. Das heißt, Betriebsvermögen wird ganz anders behandelt als zum Beispiel Finanzvermögen oder eine Gemäldesammlung, die ich habe, die Rolls-Royce, die ich zu Hause stehen habe, in meiner Scheune beispielsweise. Und an der Stelle sind eigentlich die allermeisten Ökonomen der Ansicht, das ist nicht gerecht. Warum soll das eine begünstigt werden, das andere aber nicht? Worüber man sich nicht ganz einig ist, ist, bei welchem Steuersatz sollte es denn dann besteuert werden? Aber grundsätzlich ist das ein Anhaltspunkt oder ein Ansatzpunkt, über den man sich schon Gedanken machen kann.
Ja, also wenn ich mich so umhöre aus der, nicht, dass ich dazugehören würde, persönlich, aber gerade so die Generation, die Internet-Startups gegründet hat in den frühen 2000ern und auch in den 2010er Jahren, da gibt es einige auch eher Prominente, die dann sagen, ja, irgendwie, ich habe jetzt eine ganze Menge Euros auf dem Konto, ich will nicht, dass meine Kinder das alles erben. Ist total okay, wenn davon, weiß nicht, 20, 30, 40, 50% an Steuern auch tatsächlich anfallen. Und ich sag mal so, das ist jetzt bei den industriellen Familien, bei denen, die über Generationen viel in Deutschland auch vererbt haben, kommt das wahrscheinlich nicht ganz so gut an. Das heißt, auch da müsste man dann politisch Wege finden und gesamtgesellschaftlich einen Kompromiss finden, wie man sagt, wie macht man's? Aber Im Kern, wenn ich sie richtig sehe oder richtig verstanden habe, ist Erbschaftssteuer, insbesondere wenn Firmen vererbt werden, da müsste man noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Und das könnte zumindest einen Teil der Probleme lösen, die wir aktuell haben.
Ja, also wie gesagt, wie viel es finanziell jetzt löst, das hängt natürlich dann ganz stark auch von der Höhe des Steuersatzes ab. Und das wird eine massive Diskussion auslösen, weil ja, der Widerstand natürlich groß sein wird. Das ist aber bei jeder Maßnahme, die irgendeine Gruppe belastet, der Fall. Und man muss sich an der Stelle überlegen, wie kann man das gerecht gestalten, dass nicht eine Gruppe besonders belastet wird. Aber an der Stelle ist es ja so, eine Gruppe ist bisher besonders ausgenommen. Und da kann man schon fragen aus Steuergerechtigkeitsgründen, ist es nicht angebracht, das jetzt zu ändern?
Ja, jetzt, das ist sozusagen die Einnahmesituation. Wir haben ja auch eine Ausgabensituation und da wird aktuell auch relativ viel über Subventionen gesprochen. Wie viel Geld kann ich wem irgendwie dazugeben? Die Bauern sind von der Dieselsteuer befreit. Das sollte ein bisschen zurückgenommen werden. Da gibt es jetzt die großen Proteste dagegen. Es gibt aber auch andere Themen, wie dass Intel ein paar Milliarden Euro dafür bekommt, dass sie eine Chipfabrik in Sachsen-Anhalt aufbauen, ist jetzt, ja, die einen bekommen es sozusagen tröpfchenweise über Jahrzehnte, die anderen bekommen es dann in einem großen Schwung einmal. Das heißt, man gibt ja in die Wirtschaft rein auch politisch ausgerichtet sozusagen Geld. Inwieweit ist das eigentlich sinnvoll? Wie sehen Sie solche Subventionen? Könnte es auch sinnvoll sein, dass man sagt, wir als Staat halten uns da komplett raus und wer hier eine Chipfabrik bauen will, der baut hier halt eine Chipfabrik und wer irgendwie mit einem Traktor über den Acker fahren will, der fährt halt mit einem Traktor über den Acker, aber finanziell anders behandelt als die anderen werden die von uns nicht. Könnte man ja sagen.
Also lassen Sie mich wirklich jetzt auf alle Aspekte eingehen, weil die sind super spannend und auch wirklich wichtig, sich das klar zu machen. Das erste ist mal Subventionen. Wenn wir jetzt sparen wollen, wo sollten wir sparen? Dann ist es sinnvoll, bei Subventionen zu sparen, die ohnehin eigentlich schädlich sind. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man bei den klimaschädlichen Subventionen sparen sollte. Warum? Wir wollen ja, dass wir die Transformation hin zur Klimaneutralität fördern, dass wir die erreichen. Und wie erreichen wir die oder wie erreichen wir die? Indem wir das Nutzen von fossilen Energien teurer machen. Also auf jeden Fall nicht mehr subventionieren. Oder lassen Sie es am anderen Beispiel sagen. Es ist absurd, auf der einen Seite zu sagen, ja, wir müssen die Elektroautos subventionieren, damit die entsprechend günstig sind, aber gleichzeitig dann mit einer Dieselsubvention die Verbrenner, die mit Diesel fahren, weiterhin günstiger machen. Also da müssen wir die Elektroautos ja noch günstiger machen und das kostet wirklich eine ganze Menge Geld und ist einfach nicht sinnvoll. Also an der Stelle geht es gerade bei den Dieselsubventionen darum, auch also insbesondere klimaschädliche Subventionen abzubauen. Jetzt kann man sagen, ist vielleicht nicht besonders unglücklich, dass man jetzt eine Gruppe da herausgegriffen hat, nämlich nur die Bauern. Ich hätte mir vorstellen können, und wir haben das auch im Rat immer wieder so besprochen, dass man das tatsächlich breiter fasst, dass man sagt, Dieselsubventionen an sich sind einfach nicht sinnvoll. Dann hätte man das vielleicht nicht ganz so hoch machen können, gleich die Reduzierung. Man hätte auch mehr das Gefühl vermittelt, das müssen jetzt wirklich alle ran. Das ist nicht nur eine Gruppe, die ran muss. Warum hat man jetzt umgekehrt diese Dieselsubvention gerade auch für die Bauern eingeführt? Man wollte an der Stelle die Bauern unterstützen. Jetzt fragt man sich, warum müssen wir die Bauern unterstützen, die ja von der EU schon massiv unterstützt werden? Also warum ist es notwendig, das auch noch zu machen? An der Stelle kann man sagen, ja, wir wollen die Landwirtschaft erhalten, wir wollen Landschaftspflege haben, wir wollen, dass die Ernährung gesund ist. All das wird mit dieser Dieselsubvention nicht erreicht. Entschuldigung. Denn die Dieselsubvention wird ja nicht dafür gezahlt, dass man jetzt Landschaftspflege betreibt. Das könnten wir direkt machen. Könnten wir sagen, bitte sorgt dafür, dass die Äcker so gestellt werden. Aber jemand, der einfach sein Ding macht, macht ja noch nicht notwendigerweise genau das, was man sich erwartet. Das hilft auch nicht. Diese Subvention, dass das Tierwohl jetzt gefordert wird oder weniger Gülle aufs Feld ausgebracht hat. Also alles das, was uns vielleicht wichtig ist oder wichtig wäre in der Landwirtschaft, wird ja jetzt nicht zielgenau durch diese Dieselsubvention gefördert. Was die Dieselsubvention unterstützt an der Stelle, ist, dass einige Betriebe, die sonst nicht überlebensfähig wären, auch weiter überlebensfähig sind. Aber da spielen die EU-Subventionen noch viel größere Rolle. Die Großen sind darauf nicht angewiesen, die großen Betriebe. Wie gesagt, die haben in den letzten Jahren auch sehr viel Geld verdient, gerade bei den hohen Lebensmittelpreisen. Die stehen sehr gut da. Und der eine oder andere kleine Betrieb, ja, da muss man sich fragen, ist das diese Landschaftsstruktur, die wir noch haben wollen, die Landwirtschaftsstruktur? Wollen wir so viele kleine Betriebe haben? Brauchen wir die? Und wenn ja, dann fordern wir konkret das. Aber für unsere Ernährungssicherheit beispielsweise sind sie nicht notwendig. Wir haben in der EU gerade mal genug Landwirtschaft, um unsere Ernährung zu sichern. Und nochmal die konkreten Maßnahmen. Wir wollen Landschaftspflege, wir wollen, dass das Tierwohl gestärkt wird. All das wird damit nicht erreicht oder irgendwas nicht gezielt. An der Stelle also deswegen für meine Begriffe eine richtige Entscheidung, da zu kürzen, vielleicht nicht wirklich jetzt nur konkret an diese Gruppe zu gehen. Und sicherlich braucht es eine breitere Diskussion, wie man überhaupt mit der Landwirtschaft in Zukunft umgehen sollte. Ich glaube, die Diskussion wird jetzt auch gerade angestoßen und das ist gut. Jetzt will ich aber unbedingt noch was zu dieser zweiten Art von Subvention sagen, die Sie angesprochen haben. So eine Subvention für Intel oder für TSMC. Erst nochmal, über was reden wir hier? Wir reden hier über Chipfabriken, gerade TSMC. Soll ein Ableger sein einer Chipfabrik, die in Taiwan sitzt und die einen wirklich ganz großen Teil der Produktion von Chips in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten ja, Funktion verantwortet. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit der Spannung, die sich zwischen China und Taiwan immer stärker aufbaut, sind alle hellwach geworden und haben gesagt, angenommen, China wird wirklich wahr machen, was es zwischen den Zeilen und eigentlich nicht nur zwischen den Zeilen immer stärker andeutet, nämlich Taiwan zurück ja, ins große China zu holen. Was passiert dann? Werden wir sanktionieren? Wird die Fabrik in Taiwan gefährdet sein? Haben wir dann noch Zugang zu unseren Chips, die wir brauchen in allen Produkten? Diese Art von Chips, wir brauchen die für wirklich alle Produkte. Wir haben ja erlebt in der Pandemie, als die Lieferketten gestört waren, konnten keine Autos mehr produziert werden, weil die Chips nicht da waren. Also an der Stelle jetzt zu sagen, gut, da wollen wir uns absichern. Wir wollen einen Teil der Produktion bei uns auch haben. Wir wollen vor allen Dingen auch die Technologie bei uns haben. Wir wollen weiter wissen und ja im Grunde das sogar verstärkt ausbauen. Wie baut man diese Chips und darüber auch Kontrolle haben? Das ist tatsächlich eine sehr kluge Idee. Allein jetzt schon geopolitisch gedacht. Das heißt, hier geht es um eine Subvention, wo man davon ausgeht, das ist etwas, was wir brauchen. Und an der Stelle ist es übrigens eine Subvention, die einfach nur die Voraussetzung ist, damit wir diese Unternehmen hier anlocken, die dann selber ein Vielfaches dieser Subvention bei uns investieren werden.
Und die werden auch, oder anders gesprochen, neben der politisch-strategischen Idee, die dahinter steckt, wenn wir es jetzt auch mal auf die Wirtschaftlichkeit sozusagen beziehen, gibt es da dann Rechnungen, sowas wie, naja, die haben hier jetzt eine Firma, wir haben darauf geachtet, dass die Firma dann nicht in Irland registriert ist, so wie von Google oder Amazon, sondern irgendwie, dass die Firma auch in Deutschland ist und auch in Deutschland Steuern zahlt und dass man halt guckt, dass zumindest ein Teil dieser Subventionen auch über Steuern zurückgeführt werden.
Also tatsächlich ist es ja eine Industrieanlage, die hier natürlich verankert ist. Das ist jetzt nicht wie bei einer Plattform, bei einem Plattformunternehmen, wo vor allen Dingen die Frage ist, wo sind die Patentrechte, wohin verschiebt man dann das Geld, indem man sagt, für Patente wird ganz viel bezahlt und das wird dann aber woanders versteuert. Nein, nein, das ist jetzt natürlich ein Unternehmen, was dann bei uns angesiedelt ist und was neben der geostrategischen Absicherung natürlich auch noch ganz viel anderes auslöst. Also das geht zunächst mal darum, dass wir, die werden ja in ostdeutschen Bundesländern angesiedelt sein, dass wir dort die sich schon entwickelnden Cluster von solchen Anlagen nochmal deutlich verstärkt. Das ist für die Entwicklung, für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region enorm wichtig. wird zu vielen Arbeitsplätzen für den hochqualifizierten, aber natürlich auch immer wenig qualifizierten Arbeitsplätzen. Das heißt, das ist für den Standort sehr wichtig. Und wie gesagt, in einer Branche, in einem Bereich, der für die Zukunft enorm wichtig ist. Also deswegen auch die Ideen, lieber in die Zukunft investieren, in Zukunftstechnologien, die wir für unsere weitere Entwicklung dringend brauchen, als in etwas, von dem man ausgeht, dass es in ein paar Jahren nicht mehr gebraucht wird.
Das Thema Zukunftstechnologie ist auch wiederum ein Stichwort, auf das ich springen muss. Tatsächlich, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Das eine betrifft unsere industrielle Struktur, aber dazu gleich. Das andere ist, wenn wir Hochtechnologie in Deutschland etablieren und stärken wollen, dann brauchen wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür. Und Stand heute, wenn ich bei uns in der Branche, in der Digitalbranche mich umhöre, dann haben alle ein Problem, IT-Fachkräfte zu finden, Ingenieure zu finden, alles, was man dazu braucht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da wird in Sachsen-Anhalt eine Chipfabrik gebaut oder in Brandenburg eine E-Autofabrik, die dahingestellt wurde. Da müssen ja auch Leute arbeiten und das sind im Zweifel ja eher die hochqualifizierten IT- und sonstige verwandte Bereiche. Müssen wir nicht in dem Zuge dann auch über, ich nenne es mal qualifizierte Migration reden? Also, dass wir halt sagen, wenn wir da so eine Fabrik haben, dann brauchen wir halt auch Ingenieure, die da arbeiten. Und im Zweifel haben wir halt einfach auch zu wenig Ingenieure in Deutschland. Und vielleicht fragen wir mal in Rumänien, ob nicht ein paar rumänische Ingenieure auch in der Chipfabrik in Sachsen-Anhalt arbeiten wollen. Also, ist jetzt bewusst ein bisschen flapsig formuliert, aber greifen die Themen nicht so stark ineinander, dass sie gemeinsam bearbeitet werden müssen, sowohl von der Wirtschaftsseite als auch von der Politikseite her?
Ja, ganz unbedingt. Also ich glaube, das sind drei Aspekte jetzt wirklich wichtig. Das erste ist, ich fange jetzt mal wirklich ganz, ganz unten an. Wir müssen unsere eigenen Kinder passend ausbilden. Wir investieren viel zu wenig in die Bildung. Wir reden gerade eben über IT-Spezialisten und was sehen wir, dass in der vierten Klasse ein Viertel der Kinder nicht wirklich lesen kann. Also hier scheitert jetzt schon von Anfang an und jetzt bin ich ein bisschen anspruchsvoller. Die sollen nicht nur lesen können, die sollen halt auch mit bestimmten Dingen in der Schule schon mal konfrontiert werden und das lernen, was dann vielleicht später auch gebraucht wird. IT, digitale Kompetenzen, Software, Kompetenzen, das ist in anderen Ländern ein Pflichtfach. In Großbritannien wird das schon in der Grundschule unterrichtet. Wir haben in Deutschland immer noch nicht flächendeckend Pflichtunterricht in diesen Kompetenzen. Das steht einfach bisher, wenn überhaupt, dann nur sporadisch auf dem Lehrplan hin, was nicht durchgehend und nicht wirklich verpflichtend mit einer genügenden Stundenzahl. Also Bildung, Bildung, Bildung an der Stelle. Das nächste ist, in diesen Chipfabriken arbeiten ja jetzt nicht einfach nur IT-Spezialisten, sondern da arbeiten einfach auch Leute, die mit der Hand Dinge hier tun müssen, die Maschinen bedienen und so weiter und so weiter. Und wenn wir die nur nicht haben, aber in anderen Bereichen Leute haben, die wir da vielleicht nicht mehr brauchen, dann muss man auch ganz klar über Weiterbildung und Umschulung nachdenken. Wir sehen ja in dem Bereich Automobilbranche einen deutlichen Strukturwandel. Wir werden dort weniger Verbrenner bauen, wir werden mehr Elektroautos bauen. Dafür braucht man weniger Beschäftigte und das heißt, da werden welche frei, die man dann auch umschulen kann für andere Tätigkeiten. Ob jetzt genau für diese, das muss man im Detail sehen. Aber wir müssen mehr darüber nachdenken, wie wir die von einer Branche auch in eine andere kriegen, von einer Tätigkeit in eine andere. Ja, und zum Schluss, das alles wird nicht ganz, ganz kurzfristig helfen. Zum Schluss müssen wir tatsächlich darüber nachdenken, wo holen wir jetzt die Leute her, die wir in Deutschland nicht haben. Also vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen, indem wir sagen, die älteren Beschäftigten sollen ein bisschen länger arbeiten oder wir motivieren sie dazu als Unternehmen, indem wir es für sie attraktiv machen. Aber sicher müssen wir auch über Zuwanderung, über qualifizierte Zuwanderung nachdenken. An der Stelle, weil das ein wirklich heiß diskutiertes Thema ist, muss man ganz klar machen, das ist jetzt nicht Zuwanderung, die über Asylbewerbungen funktioniert, sondern das ist Zuwanderung, die so funktioniert, dass man sagt, wir brauchen bestimmte Menschen, wir werben in bestimmten Ländern, Entschuldigung, wir werben in bestimmten Ländern diese Menschen an, schauen vor Ort, ob die Qualifikation funktioniert, ob wir einen Arbeitsplatz für die wirklich haben, klären alles mit dem Visum und holen sie dann hierher. Das also ist genau das, was man für die Diskussion braucht. Also das wäre das Verfahren. Dafür müssen die Verfahren noch deutlich verbessert werden. Es hat sich an der gesetzlichen Regelung schon einiges getan, aber wir müssen eben genau diese Strukturen in den Ländern aufbauen, dass man zum Beispiel in Indien konkret die Leute rekrutieren kann. Man muss dann aber sich auch darüber im Klaren sein, wenn diese Menschen zu uns kommen, dann muss man die integrieren. Und ich höre jetzt, das war kürzlich bei einer Veranstaltung von Mittelständlern, ja, die sind dann hier und dann ist irgendwann die Arbeitsschluss. Ja, und was machen die dann? Die sind dann in irgendeinem kleinen Ort. Der Mittelständler sitzt dann vielleicht in einem kleinen Ort. Was machen die denn abends? In welche Kneipe gehen die? In welchen Fußballverein gehen die? Wo finden die Anschluss? Das muss uns also schon klar sein, dass das auch erfordert, dass wir uns auf die Menschen einlassen und sie zu integrieren versuchen.
Und auch das ist ja wieder so eine gesamtgesellschaftliche Thematik. Wir müssen die Bürokratie absenken, sozusagen, um die guten Leute nach Deutschland zu kriegen. Wir müssen sie passgenau auf die richtigen Jobs kriegen. Und wenn sie dann hier sind, müssen wir halt im Zweifel akzeptieren, dass sie vielleicht auch anders geprägt, anders aufgewachsen sind. Und wir müssen sie dann in unsere Gesellschaft integrieren oder dabei unterstützen, sich selbst in die Gesellschaft zu integrieren und im Zweifel halt auch offen sein für Veränderung selbst. Kann man das so sagen?
Ja, es wird immer zu Veränderungen kommen, man wird aber eben auch bereichert werden. Man fährt ja auch in Urlaub und lernt da neues Essen kennen und kommt nach Hause und möchte das ja auch wieder haben, das er in den letzten Jahren ja erlebt von dem italienischen Essen, dass es ja in den 60er Jahren auf einmal hier gab, weil man in Italien in Urlaub fahren. Inzwischen fahren die Leute in asiatische Ländern und wollen hier thailändisches Essen haben. Also man ist ja an der Stelle dann doch erstaunlich offen für neue Dinge. Ist eine Möglichkeit, auch wirklich hier Bereicherung zu erleben. Aber man muss es offen angehen. Und es ist natürlich klar, das erlebe ich ja auch in den Zuschriften, die ich bekomme. Es gibt Menschen, die davor Angst haben, die sagen, was sind das für Menschen, die sprechen eine andere Sprache, die sehen anders aus. Wie komme ich damit zurecht? Fühle ich mich hier noch wohl? Das sind Diskussionen, die man tatsächlich offen angehen muss und man muss sich darüber im Klaren sein, welche Vorteile habe ich davon, wenn diese Menschen zu uns kommen und wie schaffe ich eine Integration, sodass es eben nicht diese Ängste gibt, sodass man sich aneinander gewöhnt und ja, offen füreinander ist.
Müssen wir vielleicht als deutsche Gesellschaft insgesamt aufgrund der Herausforderungen, die vor uns liegen, viel veränderungsbereiter sein? Also zum Beispiel eine Sache, die ich gern meine Gäste im Podcast frage, ist, sind wir Deutsche vielleicht auch so ein bisschen selbst dran schuld, an der Situation und auch an der politischen sozusagen Führungsriege, mit der wir unterwegs sind? Weil wenn wir uns zum Beispiel die letzte Bundestagswahl angucken, mit Olaf Scholz und Armin Laschet hatten wir zwei Spitzenkandidaten, die zusammen so knapp 50% der Wählerstimmen geholt haben, die ja beide im Kern eher gesagt haben, da gibt's vielleicht irgendwie Herausforderungen demnächst, aber wir werden uns darum schon kümmern. Macht euch keine Sorge. Das geht im Kern, geht das eigentlich so weiter, wie es bisher war. Alles ist gut und bildlich gesprochen, sie haben der deutschen Bevölkerung noch mal so ein bisschen über den Kopf gestreichelt und gesagt, wähl mich und dann ist alles in Ordnung. Das passt schon. Du musst dich nicht anstrengen und du musst dich nicht verändern.
Ja, also vielleicht kann man dieses Macht euch keine Sorgen schon auch so verstehen, dass man die Unsicherheit nehmen wollte, denn wir haben ja am Anfang der Sendung darüber gesprochen, dass Unsicherheit immer Gift ist für die Wirtschaft, dass es die Leute nicht verunsichern soll und dass man ihnen also verdeutlichen will, naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen und wir unterstützen euch dabei. Aber gleichzeitig fehlt dann so auch die Ehrlichkeit, es ist eine ernste Situation und da muss auch was passieren, damit wir mit der ernsten Situation gut umgehen. Und gerade als ich vorhin sagte, diese Krisen haben uns ärmer gemacht, das hat man nicht so ganz deutlich vermittelt, weil man immer gesagt hat, ja, wir unterstützen euch auch dabei. Und genau für die Allerärmsten war das auch wichtig, aber die anderen hätten es halt auch nicht gebraucht und müssen dann irgendwo auch damit umgehen, dass es einem finanziell erstmal nicht mehr so gut geht. Die Angst vor Veränderung, ich glaube, da muss man zwei Arten von Veränderung unterscheiden. In der Krise sind wir jetzt gezwungen worden, Dinge anders zu machen, die erstmal unangenehm waren für die Menschen. Wie gesagt, sie erleben jetzt durch die Inflation Einkommensverluste. Das ist keine schöne Veränderung. In der Pandemie sollten sie Kontakte einschränken. Das ist keine schöne Veränderung. Also solche Arten von Veränderungen, die durch Krisen ausgelöst werden, die werden natürlich nicht von den Menschen erstmal mit Hurra begrüßt. Was das aber auch gezeigt hat, diese Krisen, ist, manche Veränderungen hat man erlebt und dann gleich auch erlebt, dass das auch zum Positiven sich wenden kann. Beispielsweise haben wir erlebt, dass es mit dem Homeoffice ganz gut funktionieren kann. Und viele Menschen sagen jetzt, das ist ja eigentlich toll, möchte ich auch gerne weitermachen. Ich glaube, was man wirklich auch noch mal stärker bewirken muss, ist, dass man Lust hat auf Veränderungen, die eben helfen, mit Krisen umzugehen. Homeoffice war jetzt ein Beispiel. Wir haben auch mehr dann bargeldlos bezahlt. Auf einmal ging das, dass man seine Rätsel auch mit Karte zahlen konnte, was man vorher überhaupt nicht konnte. Aber auch Lust auf Veränderungen, die einem das Leben wirklich erleichtern. Und was die Menschen ja übernommen haben, das ist eine Riesenveränderung gewesen, ist Smartphones. Smartphones gibt es noch gar nicht so lange. Das ist noch nicht mal 20 Jahre her, dass es Smartphones gibt. Die jungen Leute können sich ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen. Es ist doch eine Riesenveränderung, eine Riesenchance, was man jetzt mit diesen Geräten und allem, was da an Dienstleistung dahinter steckt, was man jetzt auf einmal erreichen kann. Denken Sie an sowas wie ChatGPT. Vor einem Jahr wusste noch keiner, was das ist, hat das Wort zum ersten Mal gehört. In vielen Unternehmen wird das jetzt schon eingesetzt und der eine oder andere nutzt es eben auch jetzt für sich selber schon. Also es gibt einfach technologische Veränderungen, die enorme Chancen bieten und wir müssen einfach auch die Lust der Leute an solcher Veränderung, an solchen Chancen auch unterstützen, indem wir sie damit bekannt machen, wo es nicht aus dem Beruf heraus schon von alleine passiert und ihnen aufzeigen, was Sie davon haben, wenn Sie diese Sachen nutzen.
Ja, tatsächlich, Sie haben gerade technologischen Fortschritt angesprochen. Naturgemäß sehe ich den auch positiv. Wenn ich mir aber vielleicht eine von zwei abschließenden Fragen, weil wir schon so ein bisschen unterwegs sind zusammen hier, wenn wir uns die Struktur der deutschen Wirtschaft anschauen und gucken, wer sind die großen Unternehmen, die sowohl einen hohen Beitrag, also Wohlstandsbeitrag liefern, die viele Arbeitsplätze schaffen, die auch gut funktionieren, die auch international ihre Produkte verkaufen, dann würde ich mal behaupten, verglichen mit anderen Ländern, also insbesondere mit den USA und China, haben wir deutlich zu wenige Technologie-Digitalunternehmen. Also im DAX gibt es mit SAP, soweit ich das überblicke, ein echtes Technologieunternehmen. Und das wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet. Haben wir da ein strukturelles Problem? Und wenn ja, gibt es auch mal ein deutsches Google?
Es gibt zumindest DeepL. Also das finde ich ist schon ein ganz großartiges Unternehmen, also was Übersetzungen macht. Ja, also tatsächlich, das haben wir auch in unserem letzten Gutachten herausgestellt. Die deutsche Wirtschaftsstruktur, man könnte sagen, ist so ein bisschen alternd. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Kapitalstock, der älter ist als in anderen Ländern. Also die Maschinen, die wir stehen haben, die sind älter. Ne? Die sind nicht alle auf dem gleichen technologischen Stand wie in manchen anderen Ländern. Wir haben zu wenig junge, zu wenig innovative Unternehmen. Und das ist auch die große Gefahr, die ich sehe. Wir halten gerne an alten Dingen fest. Das ist auch das große Stichwort Deindustrialisierung. Alle sagen, um Gottes Willen, keine Deindustrialisierung. Das ist das Kernstück unserer Wirtschaft. Aber und mit 20% ist das auch nur 20% der gesamten Wirtschaft. Und andere Länder, die so entwickelt sind wie wir, haben sogar noch weniger Industrie. Die haben noch mehr Wirtschaftsanteile, die über Dienstleistungen beispielsweise erbracht werden. Also hier mehr Technologie, Freundlichkeit, mehr Innovation und insbesondere jetzt zum Beispiel mehr KI. Das würde einen enormen Produktivitätsschub geben und würde uns sehr helfen, eine moderne Volkswirtschaft zu sein. Sonst müssen wir uns wirklich Sorge machen, dass wir da zurückbleiben.
Ja, dann an dieser Stelle ein Aufruf an die Medien, wenn ihr über KI sprecht, bitte nicht immer das ganz, ganz große Drohszenario malen, dass die KI so böse sein kann, sondern auch die positiven Effekte, die das haben kann, mindestens genauso groß darstellen. Mein subjektiver Eindruck, es wird immer in Deutschland eher so drauf geguckt, um Gottes Willen, die künstliche Intelligenz, die macht sich irgendwann selbstständig und dann bestimmen die Roboter unser Leben oder so. Aber das ist nur mein persönlicher Einwurf. Ich habe noch eine
Wenn
Frage.
ich nur unterstützen kann, absolut. Also da bin ich absolut bei Ihnen. Wir haben da viel zu viel Angst und es gibt Wahnsinnschancen.
Also eigentlich müsste ich jetzt den Podcast beenden mit diesem positiven Zuspruch, aber ich habe tatsächlich noch ein Thema, was mir ein Herzensthema ist und wo mich Ihre Einschätzung interessiert. Wenn ich mir angucke, wie die Kinderbetreuung in Deutschland funktioniert, dann gibt es ein paar Bundesländer, wie zum Beispiel Hamburg, da ist das irgendwie ganz okay. Es gibt andere Bundesländer, wie Schleswig-Holstein, da schütteln viele Eltern eigentlich nur noch den Kopf. Insgesamt stelle ich mir eine Welt vor, in der Eltern ihre Kinder fast schon rund um die Uhr, zumindest mal 12 Stunden am Tag, flexibel betreuen lassen können, ohne dass sie es müssen. Und wir akzeptieren einerseits, wenn jemand sein Kind 8 Stunden in die Kita gibt. Wir akzeptieren aber auch, wenn jemand anderes sagt, ich möchte mein Kind gar nicht in die Kita geben. Also damit flexibel umgehen. Ich persönlich glaube, das würde ganz, ganz viel Freiraum schaffen, damit Eltern ihr Arbeitsleben viel freier gestalten können. Damit würden mehr Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt kommen, es würden qualifiziertere Arbeitskräfte auf den Markt kommen und Kinder würden im Durchschnitt auch besser gebildet sein, um die Viertklässler anzusprechen, die Sie vorhin angesprochen haben, die noch nicht richtig lesen können. Das könnte man damit vermeiden. Plus, glaube, für die Integration wäre es auch gar nicht so verkehrt. Dazu hat mir aber unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin im Podcast gesagt, haben wir eigentlich gar nicht das Geld. Wir haben auch Leute, Staatssekretärin aus dem Familienministerium, die gesagt hat, naja, die eigentlich wollen es die Leute ja auch gar nicht so richtig. Wie sehen Sie das? Sollten wir diese Kinderbetreuung flächendeckend staatlich finanzieren, um die von mir genannten Effekte dann zu realisieren? Oder lebe ich persönlich eher in so einem Traumland und alles ist gar nicht so einfach?
Also bei Kinderbetreuung kann ich das nur unterstützen. Wir haben zu wenig Kinderbetreuung, wir haben zu, stundenmäßig zu wenig Kinderbetreuung, wir legen da zu wenig Wert drauf, wir geben zu wenig Geld für Kinder aus. Kinderbetreuung, Bildung insgesamt, das macht es schwer für Eltern zu arbeiten. Die fehlen uns dann auch am Arbeitsmarkt, das muss man ganz klar sagen. Das bedeutet aber auch, dass die Kinder zu wenig Chancen auf Integration haben, denn weil sie eben sagten, das müsste ganz freiwillig sein, jeder kann, aber keiner muss jetzt in die Betreuung gehen. Also tatsächlich würde ich eine Pflichtbetreuung machen, zumindest für das letzte Jahr vor der Schule, wie das in den Vereinigten Staaten so ist, damit klar ist, dann können sie auch wirklich alle die Sprache schon und dann können sie auch wirklich sich in der Schule zurechtfinden. Also hier eine deutliche Ausdehnung der Förderung in den Kitas und in den Schulen. Das ist für mich ganz zentral. Das ist nicht zu begreifen, was hier gespart wird.
Dann sind, wenn wir beide einer Meinung sind,
Genau.
dann müssen wir es ja nur noch den vorhin drei genannten Herren nahe bringen
Und
und
ein
die
paar anderen auch noch, ja.
und
Weil Bildung ist ja Ländersache, das ist vielleicht dann nochmal extra Podcast wert, warum das möglicherweise dann an der Stelle hilft oder nicht hilft.
stimmt, das ist ein kompliziertes Thema. Frau Professor Schnitzer, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Ich habe noch mal eine Menge mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer auch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn sozusagen eingesammelt haben. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.